Ein neuer Tag beginnt und der Sonntag hat uns wieder. Schön, dass ihr heute alle wieder da seid. Manche auch vielleicht zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit. Und schön, dass wir heute den Gottesdienst feiern dürfen im Namen des Vaters, des Sohnes und dem Heiligen Geiste. Amen. Freuen uns aber auch, dass der Patrick Frank, der erste Vorsitzende vom Thüringer Gemeinschaftsverband, oder Inspektor, ja, so heißt das. Genau, Inspektor da ist und er uns heute die Predigt halten wird. Seine Schwerpunkte wird er uns dann noch sagen und verraten. Ja, ich möchte euch aber gerne mit einem Wochenspruch aus dem Psalm 103 gerne noch sagen. Das heißt, der heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder aus einer anderen Bibel, so heißt es da: Auf, meine Seele, lobe Jahwe und vergiss es nie, was er für dich tat. Ja, das Gute, an das denken wir immer wieder neu, was er uns geschenkt hat. Sicherlich gibt es auch Sachen, wo wir nicht immer so vielleicht dankbar sein können oder ja, was uns schwerfällt, dankbar zu sein. Ich denke, Gott hat uns so reich beschenkt mit so vielen Dingen. Mit Geschwistern, mit einer Familie, mit Kindern, mit Arbeit. Sicherlich hier und da kommen auch gewisse Krankheiten, die uns auch manchmal wieder neu sagen, hoppla, das müssen wir auch, da müssen wir auch durch, ja. Wir können nicht nur das Gute empfangen, sondern wir müssen auch manchmal dadurch. Aber dann dürfen wir immer wieder auch Gott dafür danken, dass wir wissen, wir sind nicht alleine. Ist ja auch wie jetzt der Heiko mit seinen 3 Peipersen im Krankenhaus ist, das war auch nicht geplant so. Heiko hatte auch andere Dinge vor in diesem Monat und was noch so ist. Und dann kommt sowas. Ich denke, wir haben aber einen Herrn, der auch um die Dinge weiß und was er uns immer wieder neu mitgeben möchte für jeden Tag. Und ich denke, da können wir immer wieder auch, was hier, wie es hier in dem Psalm 103, Vers 2 heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich denke, da dürfen wir immer wieder neu dran denken, auch dann, wenn es uns mal nicht so ist. Aber auch für die Gemeinschaft, die wir heute haben dürfen, werden auch heute wieder eine Gebetsgemeinschaft halten. Aber dass wir Gott dafür danken dürfen, dass er uns wieder ein, ja, viel Regen geschenkt hat, ja. Sonne ist zwar auch schön, man freut sich, aber wenn es dann zu lange ohne Regen ist und nur Sonne, das ist auch nicht das Schöne. Aber auch schön, dass ihr alle heute da seid und dass wir heute einen Gottesdienst erleben dürfen, dass uns Gott beschenken möchte, dass wir weiterkommen im Glauben. Und ich möchte es abschließen mit einem Gebet von Paul Tupazern, wie der heißt. Da heißt es: Herr, wir sehen oft nur das, was uns bedrückt. Öffne uns die Augen dafür, zu erkennen, wie du uns segnest. Herr, du weißt, dass wir oft mürrisch sind über das, was uns nicht gelingt. Dränge uns, dass wir uns an all das erinnern, was du uns schon gelingen lassen hast. Herr, wir stehen manchmal in der Gefahr, mit dem, was wir empfangen haben oder besitzen, nicht zufrieden zu sein. Verzeih uns solche Gedanken, die dich, den Geber aller guten Gaben, beleidigen. Lehre uns, die uns anvertrauten Gaben zu erkennen und sie zu deiner Ehre zu gebrauchen. Herr, wir leben unter den Menschen unserer Umgebung immer zwischen Lob und Kritik. Hilf uns, dass wir uns ganz an dich binden. Dann bewahrst du uns bei allem Lob vor Hochmut, bei aller Kritik vor Resignation. Herr, wir vergessen so oft, für all das Gute zu danken, das du uns schenkst. Lass uns dankbar werden für jeden Tag, an dem Friede ist, für das tägliche Brot, mit dem du uns sättigst, für liebe Menschen, die um uns sind, für das Zuhause, in dem wir Heimat haben, für die Brüder und Schwestern im Glauben, die mit uns von deiner Wirklichkeit leben und mit uns unterwegs sind zu dir. Amen. Unser erstes Lied haben wir eben schon mal etwas anklingen hören. Ein neuer Tag beginnt und nach dem Lied wird die Lilly dann mit den Kindern zur Kinderbetreuung gehen. Ich wünsche euch dafür auch einen schönen und einen gesegneten Vormittag. Wir singen aus dem Liederbuch 631, ein neuer Tag beginnt, 3 Strophen. Und wir wollen uns auch jetzt freuen, dass wir wissen dürfen, Gott ist gegenwärtig, er ist unter uns. Und wir dürfen mit ihm reden im Gebet. Und ich möchte dazu einladen, der Pater Frank wird die Gebetsgemeinschaft dann mit uns beschließen.
Sehr, sehr herzlich, Herr. Sei nahe auch all denen, die an diesem Morgen nicht bei uns sein können. Grüße sie, segne sie, stärke sie. Hilf auch denen, die krank und niederliegen. Bitte begegne du uns allen, Herr. Damit wir begreifen, wer du bist und was wir brauchen. Danke für den Bruder, den du uns gesandt hast. Segne sein Wort, seinen Dienst.
Und hab Dank, dass wir ja in den Kreis deiner Zeugen uns anstellen dürfen, uns mit hineinnehmen lassen dürfen in dieses Lob. Loben den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das soll auch heute Morgen unser Bekenntnis sein. Amen.
Amen.
Unser Vater, ich danke dir, dass es Heiko so weit gut geht, dass er wieder auf Normalstation ist. Und ich danke dir, dass du ganz gegenwärtig warst, als operiert wurde. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du ihn begleitest auf dem Weg der Genesung. Und Herr, du weißt um das Fest heute in Heringen, wo wir mit dem Bücherstand zugegen sind. Und ja, es ist eine Möglichkeit für dich zu zeugen. Und gib uns einfach die richtigen Worte, den Mut, dich zu bezeugen, dass wir ja bekennen, dass du unser Herr und Heiland bist, der uns durch Höhen und Tiefen unseres Lebens führt. Leite du alle, die da jetzt auch schon aktiv sind, segne du, Herr.
Ja, ich möchte dir danken, dass du in unser Leben gekommen bist. Danke, dass du für uns den Weg gegangen bist, damit wir erlöst werden. Lob und Anbetung sei dir, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn überhaupt geschickt hast in diese Welt, damit wir wieder vereint werden. Und bitte hilf doch, dass auch viele, viele das noch begreifen, dass du unser Retter bist, Herr Jesus. Wir loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen.
Amen.
Amen. Wir danken dir für dein Wort, Herr Jesus, für deinen guten Heiligen Geist, der uns leitet und dass du jeden Tag bei uns bist und auch für die Gemeinschaft untereinander. Schenk uns Gnade, dass wir darüber weiter sagen. Amen.
Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder neu uns umgibst mit deiner Gnade, mit deinem Segen, dass wir wissen dürfen, du gehst mit uns, egal wie die Wege auch hier sind. Und schenke uns immer wieder neu die Kraft, Herr, dass wir unter deinem Wort bleiben, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Geschwistern, aber auch Gemeinschaft haben dürfen mit deinem Wort. Rede du immer wieder neu zu uns, zu mir. Und danke, Herr, dass wir dich erleben dürfen. Danke, dass wir dich haben dürfen und dass du uns vergibst, auch wenn wir fallen. Du hebst uns immer wieder auf. Danke, Herr, dass du den ersten Schritt zu uns machen tust. Und danke, dass wir Gemeinschaft haben dürfen und den Gottesdienst heute gemeinsam feiern dürfen. Mit dir. Amen.
Amen. Ich möchte dich auch bitten für die Menschen, die um deines Namens willen gefangen sind oder denen Hass entgegengebracht werden, die in Gefängnissen sind oder auch die, die nichts zu essen haben. Herr, bitte hilf auch ihnen. Gib immer wieder, dass sich Menschen bereit finden, die sich da hineingeben und Hilfe bringen. Und sei du mit deiner großen Kraft bei ihnen und stärke sie. Amen.
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 Herr, wir haben wahrhaftig Grund, dich zu loben und uns an all das Gute zu erinnern, das du uns tust. Dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns versorgst, dass wir hier im Frieden leben dürfen, dass wir uns hier versammeln dürfen, ohne Angst haben zu müssen. Dass du es gut meinst mit uns. Und wir können das aber nicht tun, Herr, ich kann das nicht tun, ohne auch an die zu denken, die neben Gutem auch viel Böses erleben. Denken an unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine. Oder in Nigeria, in Nordkorea. Wir denken an Hunger an Naturkatastrophen, an Verfolgung aus politischen oder ethnischen Gründen. Und wir legen dir dieses Elend hin und klagen dir, dass diese Welt noch so viel Böses enthält. Danke, Herr, dass wir auch damit zu dir kommen dürfen und dich bitten dürfen, dass du handelst, dass du eingreifst, dass sichtbar wird, dass du gut bist für uns Menschen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dich bitten dürfen. Dir sei Lob, Ehre und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Zwei Dinge möchte ich gerne noch weitergeben. Nächste Woche haben wir wieder Gottesdienst um die gleiche Zeit. Der Redner und der, der die Predigt halten wird beim Gottesdienst, ist der Reinhard Kronenberg. Und ja, heute endet ja die Segelfreizeit. Die sind wahrscheinlich schon so langsam auf dem Rückweg. Werden so gegen 21 und 24 Uhr etwa zu Hause sein. Und so wie ich das so mitgekriegt habe, hatten sie wahrscheinlich eine schöne Woche gehabt mit schönem, mit stürmischem Wetter, was so alles dazugehört zu so einem Segeltörn. Dafür wollen wir auch Gott noch herzlich danken und dass alles auch gut verläuft. Ja, dann wollen wir gemeinsam das zweite Lied singen, Herr, füll mich neu, 433. 433, und das sind 4 Strophen und die wollen wir gerne singen.
Thank you.
Der Predigtext, den ich euch heute mitgebracht habe, der enthält eine der bekanntesten Geschichten der ganzen Bibel. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, das vom barmherzigen Samariter. Ich werde es gleich lesen, aber ihr werdet es wahrscheinlich auch kennen. Fast noch wichtiger als das eigentliche Gleichnis ist bei diesen Gleichnissen Jesu aber der Anlass, aus dem er sie erzählt. Und deshalb lohnt es sich darauf, besonders darauf zu achten, was Jesus denn veranlasst hat, hier diese Geschichte, dieses Gleichnis zu erzählen. Ich lese nach dem Lukas-Evangelium, Lukas 10, ab Vers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein aus seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in den Weg fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Es war damals nicht anders als heute. Vertreter der einen Überzeugung versuchen mit allen Tricks und Hinterlistigkeiten zu zeigen, dass sie selbst Recht haben und die im Unrecht sind, die eine andere Überzeugung vertreten. Wer heute im Fernsehen die Talkshows anmacht, sieht, die leben genau davon. Ich kann genau sagen, wo deine Sicht der Dinge ihre Schwachstellen hat, also weiß ich ja wohl Bescheid und du hast offenbar gar keine Ahnung. Nicht selten könnte man die Haltung der Talkshow-Gäste genau so auf den Punkt bringen. Und die Kommentare auf Social-Media-Plattformen oder unter Online-Artikeln funktionieren ja nach demselben Muster. Ich habe kürzlich, also vor einer guten Woche, auf der Seite des christlichen Medienmagazins Pro einen Artikel gelesen, in dem Annalena Baerbock verteidigt wurde. Und ich muss euch wahrscheinlich nicht erzählen, was unter diesem Artikel los war. Jeder verdammt jeden. Dass das so offen und ungehemmt passiert, wird durch die Anonymität des Internets sicherlich begünstigt. Aber das Internet begünstigt an dieser Stelle nur eine Tendenz, die wir Menschen grundsätzlich in uns tragen. Offenbar lieben wir, oder zumindest die meisten von uns, es, anderen überlegen zu sein und sie das dann auch spüren zu lassen. Aus irgendeinem Grund scheint uns das erstrebenswert. Und da machen Christen leider keine Ausnahme. Ob es um Schöpfung oder Evolution geht, um sexualethische Fragen, um Allversöhnung, ja, sogar um Prä- oder Postmillennialismus, Klammer auf, selig, wer nicht weiß, worum es da geht, Klammer zu. Kein Thema ist vor uns sicher, kein Thema ist nebensächlich genug, als dass wir uns nicht anfangen könnten, darüber zu streiten. Und dann wird da diskutiert, als ob das eigene Leben davon abhinge. Oft umso heftiger und unversöhnlicher, je nebensächlicher das Thema ist. Schließlich geht es ja um die Wahrheit. Oder auch einfach nur darum, dass ich Recht behalte und keinen Irrtum zugeben muss. Scheinbar, den Eindruck gewinne ich jedenfalls, wäre das die größte Katastrophe, die uns dieser Tage ereilen könnte, wenn wir zugeben müssten, uns geirrt zu haben. Aber wie gesagt, das ist nicht neu. Lukas berichtet hier von einem Menschen, der genau deshalb zu Jesus kommt, um sich und Jesus zu beweisen, dass er selbst Recht hat und Jesus nicht. Und deshalb stellt er ja auch eine Frage, auf die er die Antwort natürlich kennt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Es ist jetzt natürlich durchaus davon auszugehen, dass dieser Mann tatsächlich das ewige Leben bekommen will. Dass er wirklich am eigenen Leib erleben will, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Er will leben. Er will leben ohne Ende. Und darum geht es ja bei seiner Frage. Was braucht es, dass Gott dafür sorgt, dass der Tod einen wieder loslassen muss? Wie kann man damit rechnen, dass nicht nur ganz allgemein, sondern für mich ganz persönlich das Leben gewinnt? Wir können ganz sicher davon ausgehen, dass dieser Mann ein ausgeprägtes Interesse daran hat, nicht in den Klauen des Todes zu bleiben, sondern zu leben. Die Frage ist für ihn persönlich nicht irrelevant. Nur, das ist nicht der Grund, warum er sie stellt. Denn er meint ja, die richtige Antwort schon zu kennen. Es geht ihm ja nur darum zu sehen, ob Jesus auch richtig antwortet. Oder ob Jesus daneben liegt, wie er es schon zu erwarten scheint. Er will die Antwort von Jesus nur hören, um Jesus dann in die ihm selbst wieder passende Schublade reinzustecken. Wir würden heute wahrscheinlich draufschreiben, bibeltreu oder nicht bibeltreu. Schließlich ist der Mann Theologe und er hat gelernt, was in der Bibel steht und was nicht. Er hat gelernt, was wahr ist und was nicht. Er weiß, wie Gott tickt, weiß, wie wir über Gott zu denken haben, weiß, wie wir um Gottes Willen zu leben haben. Er weiß so gut Bescheid, man könnte meinen, der Witz über den Schweizer Theologen Karl Barth sei bei ihm kein Witz, sondern die absolute Wahrheit. Und ja, selbstverständlich erzähle ich euch denn auch. Karl Barth wurde 82 Jahre alt. Das war für jemanden, der 1886 geboren wurde, ein stolzes Alter. Er wurde so alt, erzählt man sich, weil Gott mehr über sich selbst rausfinden wollte. Aber irgendwann musste Karl Barth dann doch sterben. Es wäre sonst zu befürchten gewesen, dass er auch noch die letzten Geheimnisse über Gott ausplaudern könnte. Karl Barth hätte aber niemals gemeint, er könne wissen, wie Gott tickt. Im Gegenteil. Barth hat mehr als jeder andere betont oder als viele andere betont, dass wir Gott bestenfalls bruchstückhaft kennen können. Und auch dann nur so, wie Gott selbst sich uns zeigt, wie er uns wissen lässt über sich selbst. Der Gesetzeslehrer, der hier vor Jesus steht, aber der weiß, wie die Antwort auf diese Frage und auf fast jede andere lautet. Und das wiederum weiß Jesus. Und er stellt seine Gegenfrage darum sehr klug, wenn auch ohne den Hauch eines Vorwurfs. Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Klug ist das in mehrfacher Hinsicht. Erstens, Jesus gibt diesem Gesetzeslehrer die Chance, seine Antworten darzulegen. Der Mann darf tun, was er am liebsten tut. Er darf zeigen, dass er es drauf hat und Gott kennt. Zweitens, entzieht sich Jesus mit dieser Frage aber gewissermaßen auch der Überprüfung seiner Rechtgläubigkeit. Wenn dieser Gesetzeslehrer seine Überzeugung vorträgt, dann reicht es eigentlich, wenn Jesus anschließend sagt, ja. Schon ist die Frage geklärt, ob Jesus auch die richtige Überzeugung vertritt. Aber das Dritte ist das Wichtigste. Damit, dass er nach dem Gesetz fragt, zeigt Jesus, dass auch seine Antwort nicht beliebig wäre, sondern dass sie sich orientiert an dem, was Gott selbst gesagt hat. Wie Gott selbst sich gezeigt hat. Jesus ist keiner, der die Bibel nicht ernst nehmen würde, wie der Mann offenbar erwartet hat. Ganz im Gegenteil. Das Einzige, was Jesus hier interessiert, ist das Wort Gottes. Ihn interessieren keine menschlichen Konstrukte rund um die Bibel. Er orientiert sich an dem, was Gott gesagt hat. Das ist für ihn keine Frage. Er hält sich an Gottes Wort. In seinem Fall an das, was wir heute das Alte Testament nennen. Da steht, was zählt. Und Jesus nimmt das Wort Gottes so ernst, dass er sogar bereit ist, dem Folge zu leisten, was er dort liest. Denn selbstverständlich, die Antwort des Gesetzeslehrers ist absolut korrekt. Natürlich stimmt Jesus zu, dass der Weg zu ewigem Leben so funktioniert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus dazu. Aber er fügt dieser Antwort noch einen kurzen, kleinen Satz hinzu, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, der aber für diesen Gesetzeslehrer offenbar eine gewaltige Herausforderung darstellt. Tu das und du wirst leben. Eigentlich ja selbstverständlich. Wozu denn nach dem Weg fragen, wenn ich gar nicht bereit bin, mich auf den Weg zu machen, wenn ich mich nicht aufmachen will zum Ziel? Und so deckt Jesus mit diesem kleinen Satz ein Problem auf, das der gute Mann nicht wahrhaben will. Und das mit der Geschichte, die Jesus erzählt, nur noch größer wird. Der Glaube dieses Mannes ist nur Theorie. Eine rein akademische Angelegenheit geschieht nur im Kopf. Denn diese Geschichte ist natürlich nicht nur extrem eindrücklich, sondern sie enthält viel mehr gewaltigen Zündstoff. Wenn ich diese Geschichte ins 21. Jahrhundert übertragen wollte, würde sie wahrscheinlich ungefähr so klingen. Ein Mann kommt von einem christlichen Kongress zurück nach Hause. Noch während er unterwegs ist, erfährt er, dass sich sein ganzes Vermögen in Luft aufgelöst hat. Die Firma, in die er investiert hatte, ist pleite. Er hat nichts mehr zum Leben. Fast gleichzeitig ereilt ihn die Nachricht, dass seine Frau ein Verhältnis mit dem Mann hat, den er für seinen besten Freund gehalten hatte. Und zu allem Überfluss ist sein Sohn in Lebensgefahr, nachdem er im Rausch das Auto des Vaters auf die Gegenfahrbahn gelenkt hat und so eine ganze Familie umgebracht hat. Der Mann stürzt in tiefe Verzweiflung. Aber es ist keiner da, der ihm helfen würde. Keiner, dem er sein Herz ausschütten könnte und erst recht keiner, der ihm finanziell wieder auf die Beine helfen würde. Nicht nur hat er alles verloren. Es gibt niemanden, der sich dafür interessieren würde. Es ist zum Verzweifeln. Und der gefeierte Referent, der noch vor wenigen Stunden so eindrücklich auf diesem Kongress von Nächstenliebe gesprochen hat, der interessiert sich nicht für ihn. Dabei wartet er auf den gleichen Zug und sieht seine Tränen. Genauso wie sein Pastor, der lieber mit dem Referenten redet, als sich um den Verzweifelten zu kümmern. Sie lassen ihn links liegen. Schließlich haben sie anderes im Sinn und gerade wirklich keinen Kopf für Verzweiflung. Irgendwann kommt eine Muslima vorbei. Und als die den Mann sieht, hat sie Mitleid mit ihm, nimmt sich Zeit, zeigt Interesse. Da hört sie sich die ganze traurige Geschichte an. Sie nimmt den Verzweifelten ernst, spricht ihm gut zu, ist für ihn da. Und dann sorgt sie dafür, dass dieser Mann alles hat, um durch die nächsten Wochen zu kommen. Sie bezahlt aus ihrer eigenen Tasche sogar einen Therapeuten ohne Kassenzulassung und daher ohne Wartezeiten. Sie investiert nicht nur Zeit, sie investiert richtig viel Geld, damit ein Fremder finanziell und vor allem seelisch wieder auf die Beine kommt. Und zum Therapeuten sagt sie, kümmern Sie sich um ihn. Ich werde die Rechnung für seine vollständige Therapie übernehmen, ich bezahle das. Alles. Und nach dieser Geschichte sagt Jesus, geh und mach es ebenso. Das ist natürlich eine Herausforderung. Eine, die dem Gesetzeslehrer wahrscheinlich schon in sich zu steil ist. Und dann kriegt er da in dieser Geschichte noch jemanden als Vorbild hingestellt, der doch eigentlich wirklich keins sein kann. Da verlangt Jesus doch tatsächlich, dass er seine Überzeugung auch leben müsste. Sie vor sich herzutragen und theoretisch von Jesus bestätigt zu bekommen, das reicht nicht aus. Jesus erwartet mehr. Erwartet, dass er es gleich tut, dem sich den zum Vorbild nimmt, der falsch glaubt und trotzdem das Richtige tut, seine Mitmenschen liebt. Und nein, es geht dabei bei diesem Lieben nicht um irgendwelche schönen Gefühle, die wir für unsere Mitmenschen haben sollen. Nicht, dass Gott was gegen schöne Gefühle hat, wahrhaftig nicht. Und ich freue mich schon auf das schöne Gefühl, nachher wieder nach Hause zu kommen, meine Frau in den Arm nehmen zu dürfen. Aber Gott geht es um was anderes. Gott will von uns hilfreiche, rücksichtsvolle, ja schlicht menschenfreundliche Taten. Das heißt, meine Mitmenschen lieben, für sie da sein. Und das gilt natürlich auch für die, die mir liegen, die mir nahe sind, obwohl es bei denen manchmal auch nicht so ganz einfach ist. Das gilt für die, die mir sowieso einigermaßen sympathisch sind. Aber nicht nur für die. Das gilt für jeden Menschen, den Gott mir zumutet. Egal, ob er zu meinem direkten Umfeld gehört oder ob er am anderen Ende der Welt lebt. Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, heißt vor allem eines. Heißt für die Menschen da zu sein, die er liebt. Er allerdings liebt nicht zuletzt auch die, mit denen ich mich eher nicht vertrage. Deren Ansichten ich für untragbar halte. Deren Überzeugungen mir womöglich völlig zuwider sind. Übrigens auch die, die die ganzen frommen Aufregerthemen so völlig anders sehen als ich. Die, die politisch so völlig anders drauf sind, die auf einem anderen Stern zu leben scheinen, mit völlig anderen Werten. Gott liebt auch die, die ich neulich abends in Erfurt in der Straßenbahn so abstoßend fand. Mit ihren Bierflaschen, ihrem lauten Gerede und ihren anzüglichen Bemerkungen. Die soll ich auch lieben. Nein, so wie das lief an diesem Abend in der Straßenbahn, wollten die gar nicht, dass ich für sie da sein könnte. Aber wenn einer davon akut meine Hilfe gebraucht hätte, hätte er auf mich zählen können? Wäre ich bereit gewesen zu lieben, also zu tun, was nötig gewesen wäre, um zu helfen? Selbstverständlich kann ich nicht jedem Menschen auf der Welt helfen, der irgendwie Hilfe bräuchte. Da bräuchte ich sie relativ schnell selbst wieder. Und ich muss mich nicht ausnutzen oder gar ausnehmen lassen, nur weil es jemand einfacher findet, sich von mir versorgen zu lassen. Aber vielleicht geht es ja viel weniger darum, immer und überall jedem zu helfen, und vielmehr darum, auch die mit den Augen Gottes zu sehen, die aus meiner Sicht seine Zuwendung so wenig verdient haben wie meine. Denn meine Maßstäbe sind für Gott nicht maßgeblich. Seine Liebe fragt nicht, wer sie verdient hat. Sie gilt allen, die sie annehmen. Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich von Gott geliebt. Gott sei Dank gilt das völlig unabhängig davon, ob ich's verdient haben könnte oder nicht. Gott sei Dank sagt Gott ja zu mir, ist Gott für mich da. Und Gott sei Dank äußert sich das auch darin, dass Menschen für mich da sind. Menschen, die nicht erst fragen, ob ich ihre Zuwendung verdient haben könnte oder nicht. Diese Menschen will ich mir zum Vorbild nehmen. Egal, ob sie die Dinge sehen wie ich. Egal, ob ich ihnen in irgendeiner Grundsatzfrage zustimmen kann. Diese Menschen leben Liebe. Ich auch? Lasst uns beten. Herr, und ich kann dir nicht genug danken, dass du mich liebst. Dass dein Ja mir gilt, ohne dass ich erst bewiesen haben müsste, dass ich gut genug dafür bin. Dass ich es verdient haben könnte. Danke, dass du Ja sagst zu mir. Dass du mich liebst. Und Herr, diese Liebe soll auch das Vorbild sein dafür, wie ich mit anderen umgehe. Ich will nicht fragen, ob sie es verdient haben. Ich will nicht fragen, ob ich ihnen irgendwie zustimmen könnte. Ich will nicht fragen, ob sie richtig glauben. Da, wo du sie mir anvertraust, da, wo sie mir gewissermaßen im Weg liegen und einen brauchen, der für sie da ist, da will ich das tun, Herr. Mach du mich fähig dazu. Und danke, Herr, dass du mir wieder und wieder solche Menschen gegeben hast, die nicht gefragt haben, sondern einfach für mich da waren. Schenk mir, dass ich so ein Mensch werde, für die, die mich nötig haben. Amen.
Patrick, vielen Dank für die gute Predigt, für die guten Gedanken. Ich denke, wir können einiges von dem, was wir gehört haben, mitnehmen und auch umsetzen. Wir wollen nun ein Lied singen aus 576, ein jeder trage die Last des Andern. Danach wird Ulrike uns aus Psalm 103 was vorlesen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herrschaft gerecht und recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege, Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Vielen Dank, Ulrike. Wir wollen nun gemeinsam mit Vater Unser beten und wer dazu kann, bitte ich dann aufzustehen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen vor dem Segen noch ein Lied singen aus 582, die Strophen 1 bis 4 und 7. 582, 1 bis 4 und 7. Ja, Gott gehört der Lobgesang. Patrick, dir ein herzliches Dankeschön für dein Kommen, für deine Predigt. Nimm liebe Grüße mit in die Geschäftsstelle und an die Geschwister, die du heute oder in dieser kommenden Woche begegnest.
Dankeschön.
Ich darf euch noch den Segen Gottes zusprechen und ich lade ein, dass ihr dazu aufsteht. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.
Amen.
Gott mit euch.